glaube, so freuen wir uns einfach unglaublich, dass es einfach losgeht, weil das Ganze drumherum reden und so, das bringt auch nur so viel, bis man dann endlich auf dem Eis seine Leistung bringen kann.
Ja, die Leistung wollen wir auch zeigen hier natürlich im Podcast, aber wir können es nicht auf dem Eis tun. Wir können nur reden, Moritz Seider, und werden das aber ausführlich tun. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und heute geht die Weltmeisterschaft los. Wir haben gerade Moritz Seider gehört, genug geredet, jetzt wird gespielt. Ja, das kann die Nationalmannschaft gern so machen. Wir werden viel reden und viel schreiben in den nächsten 2 Wochen. Ne, Bernd Spickerath?
So machen wir das, Christoph Fetzer. Völlig richtig.
Auftaktspiel gegen Finnland heute 16.20 Uhr und wir haben ja euch schon die Vorschau auf die Gruppe B in die Podcatcher gesendet. Jetzt also die Vorschau auf das Turnier der deutschen Mannschaft und natürlich auf die komplette Gruppe A. Ja, Bernd, so erster Eindruck von dieser Mannschaft.
Jetzt ja, Moment, wir müssen doch erstmal die Grundlagen hier sagen. Ne? Deutschland, wir fangen mit Deutschland an. WM-Medaillen. 0 Gold, 3-mal Silber immerhin schon, 1-mal Bronze. Olympia, wisst ihr alle, Viertelfinale aus.
Jetzt geht ja hier in dieses Schema F über. Ich
das machen wir, Olympia aus, nichts. War viel mehr drin. 2025, Vorrunde raus, bitterknapp. Penaltyschießen gegen Dänemark, wissen wir alle. Und 2024 ging es dann ins Viertelfinale, aber da war gegen die Schweiz Ende. So, jetzt bitte Ihre Gedanken, Herr Fetzer.
Ja, es sind so viele Gedanken zu dieser Mannschaft. Also, ich glaube einfach, in diesem Turnier muss sich die Mannschaft beweisen, ne? Und es waren jetzt 2 nicht so gute Turniere mit einem ja frühen Aus in der letzten Weltmeisterschaft, Viertelfinale verpasst, also dieses Minimalziel, was ja immer definiert wird, dann kein Minimalziel definiert für Olympia, ist natürlich auch clever so nach außen, aber sie waren dann im Viertelfinale, kannst du im Nachhinein verkaufen als okay, das ist ein Erfolg und du bist in den Top 8, aber es war natürlich mehr drin gegen die Slowakei. Ich weiß nicht, was wir jetzt als Blaupause nehmen. Nehmen wir die letzte Weltmeisterschaft, nehmen wir die Olympischen Spiele, nehmen wir gar nichts als Blaupause, lassen wir uns überraschen von dieser Mannschaft. Ich weiß es nicht, aber trotzdem finde ich, die Mannschaft hat was zu beweisen jetzt bei diesem Turnier. Und das ist das letzte vor der Heim-WM.
Absolut. Also ich finde auch, was haben ja gestern eigentlich alle Spieler, Trainer, wer auch immer gesagt, das ist ein anderes Turnier, man kann sich vergleichen, weil wir natürlich auch immer die Fragen gestellt haben, was lernt man denn aus Olympia, was kann man da mitnehmen, was muss man besser machen und bla bla bla. Und dann hieß es immer, ja, 2 völlig verschiedene Mannschaften, 2 völlig verschiedene Turniere und das stimmt natürlich auch alleine schon, was die Vorbereitung angeht, weil wir dürfen ja nicht vergessen, bei Olympia war das ja so, die kamen da ganz kurz vorher erst an, kein Testspiel mehr gemacht, zumindest nicht mit dem ganzen Kader. Gut, das haben sie jetzt auch nicht, aber ein Großteil des Kaders war jetzt Wochen lang zusammen. Natürlich ist das Turnier auch ein anderes, wenn du halt 7 Vorrundenspiele hast und richtig reinkommen kannst in so ein Turnier und du nicht weißt, ich bin von Anfang an in der K.O.-Runde. Das ist alles was völlig anderes. Deswegen verstehe ich den Gedanken grundsätzlich, dass man sagt, ja, das ist schwer zu vergleichen. Aber trotzdem muss man das ja in einen größeren Zusammenhang nehmen. Und da muss man ganz klar sagen, Deutschland hatte eine richtig gute Phase, also ne, beginnend mal mit Marco Sturm, dann Olympia, Silber, dann mit Toni Söderholm weitergegangen, dann das erste Jahr von Harold Kreis, das zweite war auch noch okay, sage ich jetzt mal, 24, ja, du bist relativ klar ausgeschieden gegen die Schweiz im Viertelfinale, aber das war jetzt trotzdem kein schlechtes Turnier und dann, was ja auch Dominik Cahun mal gesagt hat, ging es ein Stück weit runter, die letzten beiden Turniere waren nicht gut und deshalb muss jetzt eine Reaktion kommen und wie kann die kommen? Indem die Identität wiedergefunden wird, das ganz große Thema, was über der deutschen Mannschaft bei dieser WM steht. Was ist unsere Identität? Kehren wir wieder zurück zur Identität, die uns vorher gut gemacht hat?
Das muss sich entwickeln. Also das kann man nicht vorgeben. Also ich glaube, da wird jetzt auch vielleicht etwas ein bisschen größer gemacht, als es wirklich ist. Weil Identität haben wir immer gehabt. Aber der Punkt ist der, dass wir vielleicht 1-2 Sachen ein bisschen vernachlässigt haben oder dass wir nicht mehr dran appelliert haben. Was ist eigentlich, wer sind wir eigentlich? Und das ist das, wo wir mir jetzt ein bisschen reingebracht haben. Wir mit 1, 2, 3 Meetings, weil es soll ja von den Spielern kommen und nicht von uns. Also es ist ja immer einfacher, irgendwo was vorzugeben, aber wenn da dann kein Erfolg, dann brauche ich nichts vorgeben. Und so ist es von uns vielleicht ein bisschen angesteuert, anmoderiert, aber kommen tut es für ihnen selber. Und das ist das Wichtigste an der Sache.
Ja, das war Christian Künast, der Sportdirektor des DEB, den ihr von gestern in unserem Gespräch hört. Und ich war nicht ganz einverstanden mit dem, was er gesagt hat, weil er ja so getan hat, als sei diese ganze Identitätsdebatte eigentlich von außen gekommen. Und ich finde, die kam extrem von innen. Wenn wir uns mal an die Aussagen bei Olympia erinnern, dass ja so ein Leon Dreiseitel auch irgendwann gesagt hat, irgendwie wissen wir gar nicht so genau, was wir hier spielen. Und manche, also er hat es nicht O-Ton so gesagt, aber so quasi durch die Blume. Und dann hieß es ja auch von Moritz Müller zum Beispiel, ja, die einen haben sich auf die anderen verlassen, die anderen dachten, die müssten alles alleine machen. Und Dominik Kahun hat gesagt, ja, uns hat so ein bisschen die Kompaktheit gefehlt. Also man merkt ja schon, dass innerhalb der Mannschaft auch das Thema Identität oder nennen wir Spielweise ein Thema war. Und das ist es auch jetzt. Und dass jetzt ein bisschen so getan wird, ja, das habt ihr nur von außen hier reingetragen, finde ich nicht richtig.
Es ist halt immer so ein Ding, ne, bei so Turnieren. Es hängt auch viel damit zusammen, wie die laufen, ne? Und wie die Ergebnisse Klar. sind. Also wenn du eine Welle reitest, dann passt alles, dann verstehen sich alle und du kannst jetzt trotzdem sagen, jetzt ist die Stimmung gut, ja, wie das ja auch die Spieler tun und eigentlich alle rum und
die Mannschaft,
das glaube ich auch, ja. Und also ich habe mit Andi Eder zum Beispiel vor ein paar Tagen gesprochen, der hat gesagt, bis auf Samuel Duff McFalls, der jetzt seine erste Weltmeisterschaft spielt, hat er mit allen Spielern da, entweder im Verein oder in der Nationalmannschaft oder in U-Nationalmannschaften schon mal zusammengespielt. Also die waren alle schon zusammen, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, zusammen in einer Mannschaft, kennen sich natürlich und dann Weltmeisterschaft in der Schweiz auch noch, du spielst in Zürich, geile Stimmung, natürlich ist da eine große Vorfreude. Aber wenn du Auftaktspiel gegen Finnland, ja, dann das wichtige Spiel gegen Lettland am Sonntag, da geht's gegen die Schweiz und gegen die USA. Also wenn du aus diesen vier Spielen halt möglicherweise, ja, maximal 3 Punkte, das wäre schon mal gut gegen Lettland, ja, wenn du vielleicht gar nichts holst, was durchaus passieren kann, dann kann die Stimmung eben auch umschlagen und das ist halt das Ding. Und Identität, Stimmung, Spielweise, ich finde, das ist immer sehr, sehr schwer greifbar, aber irgendwie muss es trotzdem auch vorgegeben werden, beziehungsweise von der Mannschaft vorgegeben werden, oder?
Ja, es muss aber auch von den Trainer
entwickelt
vorgehen.
Entwickelt werden.
Also sag mal so, ich verstehe natürlich grundsätzlich die Identitätsdebatte, weil die Sache ist ja, dass durch die gestiegene individuelle Qualität der Spieler natürlich anders Eishockey gespielt wird als vor 15 Jahren bei der deutschen Mannschaft. Das ist keine Mannschaft mehr, die sich gegen vor allen Dingen die großen Teams erstmal hinten reinstellt, erstmal auf die Defensive achtet und vor allen Dingen über Arbeit und vielleicht über gelungenes Powerplay mal zu einem Tor kommt. Sondern diese Mannschaft hat natürlich jetzt seit Jahren auch den Anspruch, spielerisch mitzuhalten, teilweise in offene Spiele zu gehen, gegen Top-Mannschaften nach vorne zu spielen. Und vielleicht ist das in manchen Fällen ein bisschen zu sehr gewesen oder man hat sich zu sehr auf seine individuelle Qualität verlassen, anstatt wirklich dann wieder diese Grundlagen zu haben. Und da finde ich, hat Moritz Müller ja am vergangenen Montag in der Eishockey-Show was Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ja, so Sachen wie Kompaktheit, Arbeit, nah am Gegenspieler sein, immer giftig zu sein, das ist nicht das große Ziel von allem, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Eishockey spielen. Und genauso sehe ich das auch. Ich bin jetzt keiner, der sagt, die Mannschaft soll wieder zurückkehren zu irgendwelchem Rumpel-Eishockey der 80er Jahre. Nein, die sollen natürlich nach ihren Qualitäten spielen. Aber die Qualitäten kannst du halt nur zeigen, wenn die Grundlagen da sind.
Und Christian Künast hat jetzt auch am Donnerstag nochmal über die Spielweise gesprochen und dann irgendwie defensiv, das Wort defensiv verwendet und defensiver. Ich würde es gar nicht als defensiv bezeichnen, sondern die große Entwicklung unter Marco Sturm war einfach dieses Selbstverständnis, dass man aktiv ist. Ja? Und ja, du kannst ja trotzdem aktiv sein und gut vorchecken und deswegen den Gegner rausnehmen. Du kannst doch aktiv sein und dann die Scheibe mal tief spielen und daher jetzt auch im besten Sinne hinterherrumpeln und das Ding wieder gewinnen. Du kannst auch aktiv sein und mit der Scheibe am Schläger spielen, wenn es die Situation zulässt. Aber genau, es geht darum, Selbstvertrauen zu haben, aktiv zu sein, aber auch nicht zu meinen, wir klopfen hier alle her oder spielen alle her. Ja,
spielt auch 3 Rückhandpässe, ne?
Genau, also genau, logisch. Also Arbeit ist ja im Sport dann immer der Anfang von allem, ja, und Einsatz und alles andere kommt danach und wie dann die Mannschaft eingespielt ist, wie sie taktisch spielt, hängt dann natürlich auch vom Gegner ab, aber da bin ich voll bei Moritz Müller oder auch bei dir oder was weiß ich. Das muss erst wieder passen und ja, mal schauen, ob das Deutschland gleich so etablieren kann in den ersten Partien.
Ja, und die Frage ist natürlich, hat dieser Kader vielleicht auch bessere Voraussetzungen dafür, wieder zu dieser älteren Spielweise zurückzufinden, weil eben absolute High-End-Leute fehlen, wie so ein Dreiseitel, wie ein Stützle, wie ein Peterka, dann kommst du vielleicht gar nicht erst in die Verlegenheit, dass du denkst, wir können alles spielerisch lösen und auch wichtig, dann kommen auch die Trainer gar nicht erst in die Verlegenheit, alles auf wenige Spieler zu konzentrieren. Natürlich gibt es auch in dieser Mannschaft Hierarchien und manche Leute werden deutlich mehr Eiszeit bekommen als andere und manche werden in kritischen Situationen auf dem Eis stehen, andere nicht. Das ist auch klar, das ist einfach die Natur des Eishockeys. Aber vielleicht sollte es nicht so übertrieben oder so extrem sein wie bei Olympia. Und deswegen natürlich bitter, dass dir die absoluten Top-Stürmer fehlen. Aber für das Mannschaftsgefüge und für das generelle Zusammensein, glaube ich, ist das eventuell sogar eine Chance.
Einer, der bei Olympia mit dabei war, bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei ist, der letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auch dabei war und jeweils das C trug bzw. trägt bei den Weltmeisterschaften, ist Moritz Seider.
Man lernt halt auch einfach, Dinge anders anzugehen, manchmal auch Nein zu sagen, dann auch nicht jedes Interview machen zu müssen, ist, glaube ich, auch was, das lernt man. Und dann einfach zu realisieren, dass man eine unheimlich große Chance hat, Tolles zu tun für den Eishockeysport und dass man das jeden Tag genießen sollte. Und ich glaube, das ist einfach die Nachricht an die Jungs, an mich selber. Ich will die WM einfach genießen können, ich will wirklich Spaß haben und dann passieren meistens die guten Dinge.
Die Rolle von Moritz Seider wird, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil er einerseits Kapitän ist natürlich, weil er andererseits einer dieser NHLer ist, die natürlich eine wichtige Rolle spielen werden, die auch viel Eiszeit bekommen werden. Andererseits hast du es ja gerade gesagt, es muss ja trotzdem irgendwie eine Verbindung da sein zwischen NHLern und DELern beziehungsweise den Spielern, die international in den europäischen Ligen unterwegs sind. Oder dem Spieler, es ist ja nur einer mit Dominik Kaun. Also insofern, wie schafft man das zu vereinen, einerseits die Qualitäten der NHLer natürlich einzusetzen, andererseits aber auch den DEL-Spielern klarzumachen, ihr habt eine wichtige Rolle, ihr müsst auch eure Leistung zeigen und die Leistung wird gebraucht, damit wir hier erfolgreich sind.
Ja, das kann man, glaube ich, nur so machen, indem man ihnen halt auch die Chance gibt, indem man sie halt Special Teams spielen lässt, indem man ihnen Eiszeiten gibt. Bei Olympia war das doch ganz klar so, hier sind die Stars, da ist der Rest. Ihr macht mal und der Rest ist dafür da, irgendwie für kleine Pausen zu sorgen. Und das wird jetzt nicht so sein. Und allein deswegen werden sich die DEL-Spieler, glaube ich, schon mehr in der Verantwortung sehen. Und ich glaube, auch wenn wir vergangenes Jahr gesagt haben, war das C vielleicht ein bisschen zu groß für Seider, weil er ist natürlich noch jung, auch wenn er natürlich ein Star ist und aktuell wahrscheinlich einer der besten 5 Verteidiger der Welt, zumindest in der aktuellen NHL-Saison war das so, war es vielleicht trotzdem ein bisschen viel, aber ich finde jetzt mit der Erfahrung aus dem Vorjahr, mit der Erfahrung auch von Olympia und er ist natürlich auch nochmal in der NHL weitergewachsen, er ist ja de facto eigentlich der Kapitän von Detroit. Er hat nicht das C auf der Brust, aber er ist der wichtigste Spieler in Detroit. Und ich glaube, das hat ihm dann auch nochmal sehr geholfen. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Er hätte vielleicht auch Marc Michaelis nehmen können, der auch ein bisschen älter ist, der auch in Mannheim Kapitän ist und sowas, der auch weiß, wie sowas geht. Aber ich finde, Seider ist die richtige Wahl. Und bei ihm ist es ja auch nicht so, wie vielleicht bei anderen NHL-Spielern, wie so ein Dreiseitel, der halt jahrelang vorher nicht für Deutschland gespielt hatte. Sondern Seider kommt ja immer, weil er natürlich auch noch nicht Playoffs gespielt hat, aber weil er auch einfach nie absagt. Er ist immer dabei. Und das hat, glaube ich, auch noch eine andere Connection dann zu dieser Nationalmannschaft, als es vielleicht so ein Dreiseitel hat.
Ihr habt Moritz Seider ja auch darauf angesprochen, dass er immer da ist, wenn er Zeit hat und andere halt fehlen. Er hat da aber auch dann die Spieler aus der NHL, die nicht gekommen sind, in Schutz genommen.
Das würde ich trotzdem jetzt nochmal revidieren. Ich glaube, jeder versucht, jedes Jahr dabei sein zu können. Ich glaube, den Status haben wir uns jetzt langsam auch erarbeitet aus Nordamerika, dass wir das nicht einfach so sagen, sondern wenn jemand was hat, dann hat er meistens wirklich was. Deswegen freue ich mich jetzt einfach, dass ich dabei sein kann. Ich habe immer sehr, sehr viel Spaß, weil es halt eine Seltenheit ist, dass du wirklich über so einen langen Zeitraum mit Jungs zusammenspielen kannst, die du schon seit der U16 kennst, mit denen du in Mannheim schon zusammengespielt hast und da einfach ein bisschen eine engere Verbindung dann natürlich da ist, als jetzt auch mit Teamkameraden aus jetzt Detroit.
Das ist das eine, gerne für die Nationalmannschaft spielen wollen, was trotzdem immer mitschwingt, was jetzt keiner ausgesprochen hat, aber es gibt halt auch was richtig zu stellen, gerade zu rücken, wettzumachen nach den letzten beiden Turnieren, das steht ja außer Frage.
Ja, und ich finde das Wort meistens relativ interessant in dem Zusammenhang. Meistens hat er wirklich was. Gut, jetzt sollte man vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Der hatte vorher trainiert und das war, glaube ich, das 10. Interview, das er geführt hat. Vielleicht ist ihm das meistens so reingerutscht. Aber ich glaube, mit dem Wort lag er gar nicht so falsch. Ich glaube nicht, dass jeder, der absagt, wirklich immer so verletzt ist, dass er nicht spielen könnte.
Ein weiterer NHLer, beziehungsweise einer, der zwischen NHL und AHL hin und her gependelt ist, ist ja jetzt mit dabei, mit Lukas Reichel. Und wir hören Dominik Kahun über Reichel.
Wir freuen uns alle, dass er da ist. Ein überragender Eishockeyspieler. Und ja, immer wenn solche Jungs dazu stoßen, dann ist das sehr gut für die Mannschaft.
Und auch einer, der natürlich jetzt nach dieser Saison schon zweimal getradet, NHL und AHL gespielt, jetzt gerade noch so eben vor dem WM-Start einen neuen Vertrag bekommen für ein Jahr. Weltmeisterschaften zwar gespielt, letztes Jahr mit einer Schulterverletzung nach 3 Spielen schon wieder raus. Auch einer, der ja da was zu beweisen hat, denke ich. Und aber auch einer, der Mannschaft gut tut, weil er auf dem größeren Eis eigentlich sich immer sehr, sehr gut präsentiert hat. Und ich so das Gefühl hatte, Nationalmannschaft ist für den, bei Olympia mit Abstrichen würde ich sagen, bei Weltmeisterschaften war es zu erkennen, so wie eine Befreiung, dass er da einfach ja, wieder Gas geben kann und so ein bisschen einfach auch von alleine gelassen wird.
Ja, weil er auch eine andere Rolle da hat, ne? Also zuletzt in der NHL, gut, in Boston durfte er dann wieder ein bisschen mehr spielen, also auch nicht immer, aber wenn, dann hat er ja auch mal Tore gemacht und sowas in seinem ersten Spiel zum Beispiel. AHL hat er auch gut gepunktet, zumindest nach dem Wechsel dann nach Providence. Aber trotzdem glaube ich, dass für ihn die Nationalmannschaft auch was Besonderes ist, weil er da halt als einer der Top-Spieler gilt. Und das geht ja natürlich in der NHL nicht. Und deswegen glaube ich, dass er auch hier eine gute Rolle spielen wird. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit dem gerechnet, dass er kommt, weil ich nicht gedacht hätte, dass das jetzt so schnell geht mit dem Vertrag. Ich dachte, das dauert jetzt noch ein paar Wochen, Monate. Ihn hatte ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Zettel. Dass er kommt und dass er auch sofort rüberfliegt, dann zeigt natürlich auch, wie viel Bock der auch auf das Turnier die Nationalmannschaft hat.
Nico Sturm ist noch eine Option. Ja, also Christian Kühner hat gesagt, 2-3 Tage brauchen sie Zeit, um das abzuklären. Die Minnesota Wild sind raus. Gleicher Vorgang wie immer. Erst einmal aus verdauen, weil die sich natürlich schon mehr vorgenommen haben. Klar, starker Gegner mit den Colorado Avalanche, aber trotzdem. Dann Exit-Meetings, also die letzten Gespräche nach dieser Saison. Kontaktaufnahme mit dem Spieler, will der überhaupt? Kontaktaufnahme mit dem Agenten, Kontaktaufnahme mit dem Team, Versicherung. Also da gibt es ein paar Schritte, die einfach noch zu gehen sind, aber es besteht eine Chance, dass Nico Sturm mit dazukommt.
Ja, absolut. Die Frage ist halt, ob er jetzt will. Ich meine, er hat den Vorteil, erinnern wir uns in die vergangenen Jahre, da war es häufig so, dass sein Vertrag ausgelaufen war am Ende der Saison oder hin und wieder war es mal so, dann war nicht klar, kann er überhaupt kommen, muss er erstmal irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegen. Also nicht im Sinne, dass der irgendwie kein stabiles Leben hat, aber es ist natürlich was anderes, wenn du einen neuen Vertrag brauchst, wenn du umziehen musst und sowas. Jetzt in Minnesota ist natürlich was ganz anderes. Da hat er ja vorher schon gelebt, seine Frau kommt daher, die haben da sogar ein Haus und sowas. Also er ist da richtig heimisch. Der könnte theoretisch einfach ins Flugzeug steigen, hier hinfliegen, dann nach dem Turnier vielleicht noch 2 Wochen in Augsburg bleiben, bei seinen Eltern, was auch immer, und dann wieder zurückfliegen und dann wäre alles da geregelt, ne, weil sein Vertrag ja auch noch gilt. Aber die Situation ist eine andere. Die Frage ist natürlich, war auch eine harte Saison, er hatte sehr große Hoffnungen darauf, er hat schon Olympia gespielt, war auch für ihn sehr stressig, ob er es schafft, jetzt so schnell rüberzukommen und wie lange es sich überhaupt noch lohnen würde, denn der Spielplan bei der WM ist ja immer sehr eng und irgendwie nur zum Viertelfinale zu kommen, das wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Deshalb ist die Frage, wie schnell kann das jetzt entschieden werden? Aber Christian Kühner sagte ja gestern schon, dass das jetzt übers Wochenende dann auch entschieden wird. Also so lange wird es dann noch nicht mehr dauern.
Es gibt die Achse mit Gober im Tor, mit Seider in der Verteidigung, mit Jetsemanski und Reichel im Sturm, möglicherweise noch mit Nico Sturm. Und dann eben ergänzt durch einen aus der National League mit Dominik Kahun und sonst DEL-er. Welchen Eindruck hast du von dieser Mannschaft? Wie wird die spielen? Kristallisiert sich schon heraus, wer zusammen in einer Reihe spielt? Was gefällt dir da? Was für Potenzial hat die Mannschaft?
Also ich habe ehrlich gesagt nur ein Training jetzt bisher gesehen und da kann ich jetzt gar nicht viel so wirklich zu sagen. Also ich glaube, dass das schon eine Mannschaft ist, die sehr auf verschiedene Rollen setzt. Ich meine, dass ja auch Dominik Bock jetzt für Reichel nach Hause musste, zeigt ja auch mal ganz klar, dass da wirklich 1:1 die Rolle quasi getauscht wurde. Also man hätte ja auch sagen können, hey, wir brauchen noch einen Torjäger, wir lassen Bock da und schicken irgendjemand, der irgendwie für die 4. Reihe oder als 13., 14. Schirmer geplant ist, nach Hause. Aber nein, ich glaube, es wird ja schon ganz klar Rollenverteilung geben und gerade die defensiven Stürmer die scheinen auch sehr wichtig zu sein, muss man sagen. Was vielleicht auch wieder dafür spricht, dass man die Spielweise ein bisschen anders haben will.
Genau, viele Worker sind in der Mannschaft, um mal Julian Nagelsmann zu zitieren, wenn wir allein im Sturm schauen. Duff McFalls fällt in diese Kategorie. Andreas Eder hat das jetzt gezeigt in den Playoffs, dass er einfach ein sehr, sehr guter Forechecker ist, ein harter Arbeiter und ist auch stolz darauf, dass er diese Rolle spielt, sagt er, arbeitet, um für die mit den besseren Händen Raum und Zeit zu generieren. Alexander Ehl ist ein Worker, Maximilian Kastner ist ein Worker, Nico Kremmer, Stefan Leubel kann beides, der kann natürlich auch Unterzahl spielen, aber der wird, glaube ich, auch einer sein, der in Scoring-Situationen gebracht werden muss. Josh Szymanski natürlich auch, eine Mischung aus beiden, Toomey, Widerer, also da sind schon viele Stürmer mit dabei, die sich über den Einsatz, denke ich, auch selber definieren. Du hast dann halt so Spieler wie Tiffels natürlich allen voran, wie
Einsatzbenches, ne?
Wie meinst du?
Weil er natürlich auch krassen Einsatz zeigt, Tiffels.
Natürlich,
ne?
Aber also die auch kreativer sein können oder kreativer spielen mit Tiffels, mit Michaelis, mit Leubel eben, der das auch kann. Kahu natürlich vor allem im Fischbuch eher in Richtung Torjäger. Also ich bin schon gespannt, wie diese Mannschaft dann, Reichel natürlich jetzt auch mit dabei, einer, der auch eben Situationen kreieren kann mit seiner läuferischen Stärke. Ich bin gespannt, wie diese Mannschaft sich präsentiert und dann hast du halt einfach zum Auftakt Finnland und am Sonntag, wenn wir uns das erste Wochenende anschauen, eigentlich schon das Endspiel ums Viertelfinale oder das erste Endspiel ums Viertelfinale gegen Lettland. Also das solltest du nicht verlieren. Insofern vom Spielplan her, schweres Spiel zum Auftakt, wobei ich finde, Finnland ist, glaube ich, eine Mannschaft, die der deutschen Mannschaft eher liegt, weil sie halt sehr strukturiert spielt und jetzt nicht mit, natürlich haben die super Einzelspieler, gar keine Frage, aber die spielen jetzt nicht so mit voll auf Tempo ausgerichtet, wie zum Beispiel die USA, sondern du hast gegen Finnland auch mal die Zeit durchzuschnaufen und dich selber zu sortieren, was vielleicht gar nicht so schlecht ist im ersten Spiel. Wenn du da irgendwie gleich die USA erwischt hättest, die Tempo gehen von Anfang an mit einer jungen Mannschaft, ich glaube, das wäre eher schlechter gewesen.
Ja, weiß ich nicht. Weil ich finde, bei den Amerikanern hast du natürlich gerade am ersten Spieltag immer den Vorteil, dass die noch nicht so eingespielt sind. Gut, klar, die hatten jetzt das eine Testspiel in Mannheim, das haben sie ja nicht umsonst auch 5-2 gewonnen. Gut, eins ist leerer, aber trotzdem haben sie es gewonnen. Ich glaube, bei den Finnen ist natürlich das Schwierige, dass die alle genau wissen, was sie tun, weil die halt seit Jahrzehnten halt dieses Eishockey-System in ihrem Körper haben oder in ihrer Muscle Memory haben quasi und sonst. Deshalb glaube ich, dass es auch ein sehr undankbarer Gegner sein kann. Also wir reden gleich noch über die Finnen, denn wir stellen ja noch jedes Team einzeln vor aus der Gruppe. Aber ich hätte mir einen dankbaren Gegner vorstellen können. Und das große Problem ist natürlich, was du gerade schon angesprochen hast, also es ist für mich kein Endspiel, das Lettland-Spiel, aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste auf dem Weg ins Viertelfinale. Weil ich glaube, Lettland wird mit Österreich zusammen der Hauptkonkurrent sein um Platz 4 mit der deutschen Mannschaft. Und wenn du dann natürlich aus dem ersten Spiel von Finnland eventuell, sagen wir mal rein auf dem Papier her, bist du die schlechtere Mannschaft, sagen wir jetzt mal Deutschland verliert heute, dann bist du gegen Lettland natürlich schon sehr unter Druck, weil danach kommen Schweiz und USA. Also wie du eben schon mal gesagt hast, wenn du Pech hast, stehst du da ohne Punkt da nach 4 Spielen. Ne?
Wir können das, was wir bei der Vorschau auf die Gruppe B am Schluss gemacht haben, ja vielleicht jetzt machen. Also ich würde sagen, USA, Schweiz, Finnland, klare Viertelfinalkandidaten. Ja. Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Deutschland, Lettland und Österreich streiten sich um den vierten Platz damit dazu. Klar, kann auch immer passieren, dass eine Mannschaft...
Ja, klar, die Deutschen können auch heute gewinnen und dann gewinnen gegen Lettland und gehen mit riesen Selbstvertrauen das Spiel gegen die Schweiz.
Logisch.
Also, aber klar, die können mit 12 Punkten dastehen nach 4 Spielen. Ja, ich will das überhaupt nicht ausschließen. Aber rein vom Papier her würde ich schon sagen, gegen die 3 Großen holst du jetzt mal eher nix und gegen die Letten musst du dann halt gewinnen.
Genau, und dann hast du halt noch mit dabei
Ungarn und Großbritannien. Das sind natürlich ganz klare Pflichtsiege. Das ist natürlich völlig klar.
Ja, also das so, um die Gruppe mal ein bisschen einzuordnen. Aber ich würde sagen, dann fangen wir doch, wenn wir auf die anderen Mannschaften schauen, mal mit den Finnen an, oder? Und hören Dominik Kahun und Moritz Seider zum ersten Gruppengegner.
Natürlich, ist kein Geheimnis, die Finnen gehören, glaube ich, jedes Jahr mit diesen Favoriten. Das ist auch ihr Anspruch, dass sie Weltmeister werden wollen von Jahr zu Jahr. Und wir erwarten natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel gleich am Anfang. Und das ist uns bewusst. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir werden das alles noch auch analysieren, um auch die Taktik der Gegner ein bisschen anschauen zu können. Und dann wissen wir, was uns für ein harter Fight erwartet. Wir müssen vor allem sehr viel laufen. Laufbereitschaft muss da sein, weil die Skandinavier sind immer sehr schnell und konditionell überragend. Und da müssen wir auf jeden Fall von 1. bis 60. Minute bereit
sein. Sehr, sehr strukturierte Mannschaft. Es kommt wahrscheinlich dann wieder auf so kleine Spielsituationen an. Wahrscheinlich braucht man den einen oder anderen Safe auch mal vom Probi. Ich glaube, dafür ist er immer gut. Und ich glaube, dann kommt es auch einfach an, wie gut können wir defensiv stehen gegen natürlich eine sehr qualitativ hochwertige Mannschaft.
Ja, ich glaube, so kann man zusammenfassen. Wir gehen aber trotzdem mal unseren Schritt zurück und erzählen euch kurz die Zahlen. WM-Bilanz 4-mal Gold, 9-mal Silber, 3-mal Bronze. Vor allen Dingen halt in den letzten Jahren. Also Finnland war ja so jetzt in früheren Jahrzehnten gar nicht so ein absolutes Top-Team. Das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten so gekommen. Dann Olympia, muss sagen, schwacher Start, direkt die Niederlage gegen die Slowakei. Dann aber richtig gut gesteigert, Schweden geschlagen und am Ende Bronze gewonnen. Und oh, gibt auch ein paar Leute, die sagen können, da wäre mehr drin gewesen, wenn die eine oder andere Strafzeit nicht so gegeben worden wäre. Dann gucken wir auf die letzten beiden Weltmeisterschaften. Da gab es jeweils ein Viertelfinal aus. Das war natürlich eher enttäuschend. Man muss auch sagen, diese ganz große Jubelzeit um Finnland, so Ausgang Corona-Zeit, sagen wir mal, als die Finnen da Olympiasieger wurden und zweimal Weltmeister und Heim-WM zweimal in Folge und die ganzen hohen Draft-Picks und hier noch ein super Talent und hier noch eine U18-Weltmeisterschaft und hier noch eine U20-Weltmeisterschaft und sowas, die ist gerade so ein bisschen vorbei. Aber ich finde, die Finnen haben bei Olympia spätestens wieder gezeigt, dass sie einer der ganz Großen sind und auch vor allen Dingen als Einheit unterwegs sind. Ne? Und ich finde, dieses Jahr haben sie im Verhältnis zu früheren Turnieren erstaunlich viele NHL-Leute dabei, ne?
Ja, und der größte Name ist natürlich Alexander Barkov.
Ich habe schon das gegen gespielt, kein Geheimnis, einer der besten Stürmer, den es gibt, sowohl offensiv auch als defensiv. Ja, sie werden eine sehr gute Mannschaft haben und der Barkov, eben wegen seiner Verletzung, hatte das ganze Jahr nicht gespielt und deswegen, der hat richtig Bock auf Eishockey.
Ich glaube, es tut einfach der ganzen WM natürlich gut, so Top-Spieler zu haben, auch die Nachricht, dass Crosby jetzt anreist, ich glaube, das zeigt einfach, dass die Wertigkeit stetig zunimmt und das freut uns natürlich alle.
Ja, Alexander Barkov bei den Finnen, Dominik Kaun und Moritz Seider mit ihren Aussagen zu ihm. Moritz Seider noch gesagt, ja, so besonders ist es ja gar nicht mehr. Viermal im Jahr spielt er gegen den, aber in dieser Saison hat er gegen ihn eben noch nicht gespielt, obwohl es genug Möglichkeiten gegeben hätte gegen Florida und eben auch bei den Olympischen Spielen. Aber Barkov war ja die komplette Saison raus und ich bin gespannt, wie er jetzt nach einer Saisonpause dann sich präsentiert, aber in Bestform einer der besten Center der Welt, vor allem wenn wir Zwei-Wege-Spiel in Betracht ziehen, nach vorne und nach hinten.
Ja, und er ist eben nicht der Einzige, ne? Auch so ein Lundell, der ja quasi als Mini-Barkov gilt, der ist ja auch dabei. Dann hast du noch einen Terawein, Jukki Haru und Mette in der Abwehr. Also es ist schon wirklich eine richtig gute finnische Mannschaft. Und dann müssen wir natürlich auch auf die Spieler gucken, die in europäischen Ligen unterwegs sind. Also sei es in der Schweizer Liga, in der schwedischen Liga, auch in der heimischen finnischen Liga. Also so ein Puljujärve, so ein Mannin, so ein Pürstöller. Also das sind schon richtig gute Leute bei, ne? Also ich finde, allein die in europäischen Ligen spielen, könnten schon hier jedes Spiel gewinnen. Und dann kommen noch 12 NHL-Leute da. Also die Finnen sind auf jeden Fall einer der Top-3-Kandidaten dieses Jahr auf den Titel, finde ich.
Immer das finnische Problem, also in Anführungsstrichen so ein bisschen, dass sie halt aus dem Finale, das ist der Mittwochabend zu Ende gegangen ist. Und am Freitag haben die erste Spiel aus dem Finale aus der heimischen Liga.
Übrigens hat Tapperer gewonnen, besprechen wir nachher noch in 10 Minuten. Ne?
Genau, oft gar keinen Spieler mit dabei haben sogar. Ja. Also die besten finnischen Spieler dann, die auch in der Liga erfolgreich sind, dann bei der Weltmeisterschaft gar nicht mit dabei, weil die sich schon vorbereiten und dann natürlich einfach auch ihr System spielen. Und das ist einfach, also Frage an dich, du hast ja mehr Ahnung, ist Finnland eine Turniermannschaft eigentlich?
ja, je nachdem. Also ich finde, also jetzt mal ernsthaft, ich finde auch nicht immer, ne? Also du siehst schon, dass auch da auch mal die Emotionen hochkochen, dass auch da mal es in der Ausrichtung nicht stimmt. Also zum Beispiel die zweite Heim-WM, nach der gewonnenen, die war ja eine absolute Enttäuschung. Da hat der das, da haben die in der Vorrunde ja schon alles vergeigt und da hat das Publikum die auch am Ende gar nicht mehr richtig angefeuert, weil die dachten, was ist denn für eine Truppe? Ne? Also ja, Finnland toll und wenn sie gewinnen, ist alles super, aber da gibt's auch durchaus mal Missstimmung. Und mal sehen, wie es jetzt läuft. Also vom Papier her, wie gesagt, ist das für mich eine Top-3-Mannschaft beim Turnier. Warten wir erstmal ab, wie das so zueinander findet. Aber trotzdem, heute sind sie Favorit gegen die deutsche Mannschaft.
Ja, das auf jeden Fall eine Mannschaft, die immer sehr strukturiert spielt. Also wir beten euch das, glaube ich, Jahr für Jahr wieder runter, aber es ist einfach so, ne? Die spielen so, haben mit Kopisalo wieder einen NHL-Goalie dann hinten auch drin. Also für dieses Niveau einen guten Mann. Du hast die anderen NHLer schon angesprochen und dann eben gute Spieler aus Europa, die einfach ja, wissen, was sie tun, weil sie oft für die Nationalmannschaft spielen, dieses System kennen, ob das jetzt aus der finnischen Liga ist. In dem Kader, den ich jetzt habe, sind es genau 2 Spieler, die nur in der Liga spielen, ne? Und die anderen sind halt in der NHL, in der Schweizer National League sind extrem viele, in der SHL, also wirklich in Top-Ligen. Das ist eine gute Mannschaft von den Einzelspielern her und eben dann als Mannschaftsgefüge auch immer, was sehr, sehr wichtig ist bei den Finnen. Ich gebe euch mal so einen kurzen Einblick in die Planung zu so einem Podcast. Wir besprechen vorher kurz immer, also jetzt bei dieser Vorschau hat jeder ein paar Mannschaften vorbereitet. Ja, ich habe jetzt die Mannschaften gemacht, die ich dann auch zum Auftakt kommentieren werde. Bei Sport Europe mache ich das in dieser Saison wieder und ich habe da am Abend USA gegen die Schweiz, also habe ich die ein bisschen vorbereitet. Übrigens in der Konferenz USA, Schweiz und Tschechien, Dänemark ist immer ein sehr witziges Format. Ich entscheide selber, zu welchem Spiel ich gehe und kann dann selber mir meine eigene Konferenz bauen. Das macht richtig
Bock. Und du kommentierst beides, oder was?
Genau, ich kommentiere beides, ja, genau.
Verrückt.
Ja, also muss ich auch beides vorbereiten.
Respekt. Ja, zuerst mal habe ich Respekt vor dir in meinem Leben. Verrückt.
Und dann habe ich gesagt, hey, wir gehen die Gruppe genauso durch, wie wir es auch bei der Gruppe B gemacht haben.
Nämlich also, alphabetisch nach englischem Namen.
Genau, Austria wäre dann als nächstes
dran. Genau,
aber ich habe gedacht, ich habe mir jetzt, also und so bin ich einfach, ein bisschen sprunghaft natürlich und natürlich auch spontan ist mein Job. Ich habe mir gedacht, eigentlich viel geiler wäre es so durchzugehen, wie halt Deutschland gegen die Mannschaften spielt. Und dann jetzt haben wir Finnland besprochen, aber wir jetzt also doch viel besser, oder?
Ja,
jetzt wunderbar. Grad, also die besten Ideen kommen mir tatsächlich selten, brilliant. Vor allem erst selten
absolut
und vor allem
brilliant.
Zweitens spontan. Also ist ja, der zweite okay. Gruppengegner der deutschen Mannschaft dann Lettland und gegen die spielen sie am Sonntag um 20.20 Uhr, natürlich auch in Zürich, wie allen Gruppenspiele und ja, Lettland, was ist das für eine Mannschaft? Also genau eine WM-Medaille, das war Bronze 2023, der absolut größte Erfolg. Man muss aber auch sagen, dass es ein Ausrutscher nach oben war, bei allen anderen großen Turnieren nie besser als Siebter. Damals ist Arthur Schilovs heiß gelaufen und hat natürlich auch großen Anteil daran gehabt, dass die Letten Bronze geholt haben.
Ja, war ja auch eine Heim-WM, ne, bis
genau,
zum Halbfinale. Ne?
Dann sind sie 2024 aber Neunter geworden, sind in der Vorrunde raus, 2025 fast knapp mit dem Viertelfinale, das haben sie knapp verpasst, sind dann am Ende Zehnter geworden und ja, bei den Olympischen Spielen, ja in der deutschen Gruppe am Ende waren sie Zehnter, haben allerdings Deutschland da ja in der Gruppenphase geschlagen und beinahe dafür gesorgt, dass Deutschland ja einen deutlich schweren Weg gehabt hätte. Am Ende waren sie dann aber im Gruppenvierter, weil sie ja genauso wie Dänemark und Deutschland 3 Punkte geholt haben, ist direkt der Duell gegen Dänemark dann wiederum verloren. Ja, was ist das für eine Mannschaft? Ist auf jeden Fall einer der Hauptgegner von Deutschland im Kampf ums Viertelfinale, haben wir schon gesagt. Aber in diesem Jahr kein einziger NHLer mit dabei. Das ist auf den ersten Blick so ein bisschen enttäuschend, weil es ja da mittlerweile einen Girgensons schon länger gibt, einen Teddy Blüger gäbe es, Balinskis, Abols, Vilmanisch, der ist mit dabei, ist aber jetzt vielleicht kein voller NHLer, sondern eher ein AHLer. Und trotzdem muss man sagen, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, da spielen ein paar in Tschechien, da spielen ein paar in Finnland, da spielt natürlich mit Christos Gudlevskis einer in der DEL, da spielen mit Prohorenkovs und Krastins 2 am College, da spielen 3 in der National League. Also es ist wieder ein, und das muss man sagen, ist oft so bei den Letten, ein bunt zusammengewürfelter Haufen, aber eine Mannschaft, die, das wissen wir von den letzten Turnieren, einfach unangenehm ist. Also die machen selten den ganz großen Wurf, aber die gehen auch selten irgendwie unter, sondern die sind eigentlich in allen Spielen oder in den meisten Spielen drin. Und deswegen wird das auch so ein schwerer Gegner für Deutschland am Sonntag.
Ja, und das Beeindruckendste finde ich ja immer noch bei Lettland, dass wir bitte nicht vergessen dürfen, dass dieses Land noch nicht mal 2 Millionen Einwohner hat. Also natürlich ist Eishockey da eine große Nummer, ne? Das ist auch klar, das ist ja der Hauptsport. Deshalb wird natürlich auch viel investiert und es gibt auch Eishallen und alles Mögliche. Gerade in Riga als große Stadt ist natürlich auch eine gute Förderung. Aber dieses Land hat, wie gesagt, keine 2 Millionen Einwohner, hat nicht mal eine richtige gute Liga. Und trotzdem kommen da immer wieder solche Talente hoch. Klar, die sind natürlich dann über alles verstreut, wie du gerade schon gesagt hast, die kommen aus diversen Ligen. Aber wenn die dann bei der Nationalmannschaft sind, finden die halt auch so eine Identität. Und die ist halt auch das, was man eigentlich sich wahrscheinlich als Coach wünscht. Ne, die ist totaler Einsatz, ne? Gute Defensive, immer starke Torhüter. Aber die können da auch ein bisschen zocken, weil sie haben auch so ein bisschen noch was von dieser ganz alten sowjetischen Kiste in sich drin, ne? Also so rein spielerisch. Und ich gucke den Letten immer gern zu, natürlich auch, weil die immer super Fans bei haben, ne? Immer viele, immer laut, immer am Singen. Also das gefällt mir schon ganz gut. Aber dadurch, dass natürlich jetzt gar kein NHL-Spieler dabei ist, wird es auch ein bisschen schwierig. Klar, es gibt ein paar Leute, die haben okay gepunktet, so ein Thomas Anderson, ne, immerhin, zumindest in der zweiten Schweizer Liga hat er 51 Punkte gemacht. Dann hast du noch Leute wie Patrick Subasovs, der hat immerhin 23 Tore und 23 Vorlagen dieses Jahr gemacht, allerdings halt in Lettland und in der Slowakei in der Liga.
Genau, und deswegen, das wollte ich gerade sagen, also du hast keinen Spieler, der in europäischen, also Willmann, die nehmen wir mal aus, ja, der hat für Charlotte in der HL gespielt und ein paar Spiele für die Florida Panthers gemacht und da auch getroffen dreimal. Aber du hast sonst keinen Spieler, ja, der über 30 Punkte gemacht hat in der Top-Liga. Also wenn wir sagen, nee, wir im National League und in Tschechien, Schweden, Finnland noch mit dazu nehmen, dann ist da Rudolf Balzers von den ZSC Lions mit 26 Punkten in 34 Spielen der beste Scorer. Insofern wird es Lettland wieder mal über die mannschaftliche Geschlossenheit machen. Und vielleicht noch ein Gedanke zu einem alten Spieler, der leider nicht mit dabei ist, und einem jungen Spieler, der Gott sei Dank mit dabei ist. Kaspar Staugavinsch, nachdem er Olympia noch gespielt hat, jetzt bei dieser Weltmeisterschaft nicht mit dabei, hatte seine Karriere ja schon beendet, ist dann nochmal zurückgekommen für Deutschland Cup und auch für die Olympischen Spiele. Jetzt tatsächlich nicht mehr mit dabei. Aber Albert Schmidt ist mit dabei, den wir in München gesehen haben, in den Playoffs auch noch, beziehungsweise kurz vor den Playoffs schon, als 18-Jähriger und weiterhin einer, der eben als Top 5 Draft-Pick gilt im NHL-Draft. Also ein paar interessante Spieler sind da schon wirklich dabei.
Ja, vergessen aber nicht Kollege Udleskis, ne? Also klar, der hat auch lange gefehlt, aber als er dann zurückgekommen ist, hat er wirklich richtig stark gespielt. Hat er auch wieder mehr als 92% Fangquote in der DEL gehabt, ne? Deutlich unter 2,5 Gegentore. Also das ist auch ein Mann, der dir mal ein Spiel hexen kann und gerade gegen die deutsche Mannschaft. Also nicht, dass ich das jetzt hundertprozentig erwarte, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett schocken, wenn der irgendwie beim Spiel gegen Deutschland wieder über sich hinauswächst, ne? Und keine Ahnung, vielleicht nur ein Gegentor kassiert oder sowas, weil der einfach überragend hält. Also mit den Letten ist immer zu rechnen. Auch wenn ich sage, das ist jetzt kein Top-Team, ne? Und das wird auch kein Top-Team in naher Zukunft sein. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass die Letten hier schon wieder das Viertelfinale verpassen. Aber es ist trotzdem ein Gegner, mit dem du immer rechnen musst.
Der zweite Gegner für Deutschland, die Letten, und dann der dritte Gegner gleich am Montagabend, das sind dann die Schweizer, der Gastgeber und ja, Vize-Weltmeister der letzten beiden Jahre bei den Olympischen Spielen. Jetzt haben sie knapp das Halbfinale verpasst, gegen Finnland verloren und dann aber kurz vor Schluss ja noch geführt. Also überleg dir mal, was da hätte passieren können. Die Finnen haben dann im Halbfinale die Slowakei geschlagen und haben dann Bronze geholt.
Hätten, wolltest du sagen.
Die Finnen sind ins Halbfinale gekommen, haben dann gegen die Slowakei Bronze geholt. So, haben knapp gegen die USA verloren. Also was möglich gewesen wäre für die Schweizer, sagen wir mal so, so wollte ich es drehen. Es hat nicht ganz gereicht. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die fast schon ein Abo hat aufs Halbfinale bei großen Turnieren mittlerweile.
Ja, vor allem, wenn wir uns die Vorrunden angucken. Also es gab ja schon Vorrunden, in den letzten Jahren haben die Schweizer für jedes Spiel gewonnen. Also die sind ein absolutes Top-Team auf WM-Vorrundenniveau. Ist halt die Frage, ob sie dann immer in der K.O.-Runde zeigen. Da gab es ja in den letzten Jahren auch mal Niederlage gegen Deutschland. Ja, jetzt in den letzten beiden Jahren hat es gut geklappt. Jedes Mal im Finale und auch ganz bitter verloren. Ne? Die haben ja schon mal Penalty-Schießen verloren. Damals 2018 in Kopenhagen, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt in der Verlängerung verloren ist letztes Jahr. Das heißt, die waren auch nur einen Schuss davon entfernt, endlich Weltmeister zu werden. Und dieses Jahr sind sie für mich mit Finnland und Kanada auch der Top-Favorit. Natürlich die Heim-WM, dass du hier wieder alle Spieler am Start hast. Gut, Fiala ist verletzt natürlich von Olympia noch und Siegenthaler fällt auch aus. Das sind natürlich herbe Verluste, aber sonst ist halt fast alles dabei. Und das ist eine Mannschaft, die über Jahre so zusammengewachsen ist und vor allen Dingen auch eine Mannschaft, wo es eben sehr gut funktioniert zwischen NHL-Spielern und Nicht-NHL-Spielern. Natürlich sind auch in den entscheidenden Situationen da die großen Namen auf dem Eis, aber du hast halt ein André Ghetto und ein Malgin, die dann auch in Übersoll auf Eis gehen und dann sind NHL-Leute auf der Bank und niemand beschwert sich darüber. Ne? Also das kriegen die Schweizer so gut hin wie kein anderes Land.
Josi, Hischier, Niederreiter, Meier, Suter und Moser sind die NHLer, die mit dabei sind. Siegenthaler verletzt, Kuraschew ist krank, also sie hätten noch zwei weitere dazu. Auch unter
Fiala, also drei sogar.
Und Fiala hast du schon angesprochen, drei weitere, also jetzt zwei, bei denen es noch fraglich war. Fiala war schon länger klar, dass er nicht mit dabei ist. Klauser und Vorer in der Verteidigung fehlen auch, also da muss die Schweiz so ein bisschen umbauen, aber es ist halt einfach, der Kader ist richtig gut und was halt schon auffällig ist, also ich finde es dann bei Vorbereitung auf Turniere immer interessant, wie viel muss ich in meinem Dokument da ändern, wie viele Namen muss ich rausnehmen und wie viele kommen dazu, und bei den Schweizern habe ich glaube ich jetzt mit Theo Rochette, danke für den Hinweis von einem Hörer aus der Schweiz. Also wir haben uns ja so ein bisschen daran hochgezogen, dass man den Rakete aussprechen könnte wie Rakete, ja. Und das passt ja eigentlich ganz gut zum Stürmer. Aber er ist natürlich ein französischsprachiger Schweizer. Also Theo Rochette und Attilio Biasca sind tatsächlich die einzigen beiden, die ich bei Turnieren noch nicht gesehen habe. Alle anderen waren entweder jetzt bei den letzten Turnieren dabei oder davor und sind dann bei mir im Dokument, im Vorbereitungsdokument wieder reingerutscht. Also diese beiden sicherlich interessant. Biasca, der ist jetzt mit Fribourg-Gotteron ja auch Meister geworden und dazu Theo Rochette mit dabei, der in Lausanne spielt, also das ist auch ein neues Gesicht. Ansonsten ja, ist die Schweiz, und das ist halt schon krass, mittlerweile einfach ein Top-Favorit, vielleicht sogar auf den WM-Sieg, ne?
Ja klar, also gerade dieses Jahr zu Hause. Natürlich ist auch sehr viel Druck da, muss man sagen, weil alle natürlich sagen, jetzt, das ist unsere große Chance. Jetzt ist unsere goldene Generation noch in der Blüte, weil wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass diese goldene Schweizer Generation ein paar Jahre älter ist als die goldene deutsche Generation. Das heißt, so viele Turniere, wo alle auf Top-Niveau sind, wird es auch nicht mehr geben. Und natürlich ist jetzt die ganz große Chance, das bei der Heim-WM zu machen. Das sorgt natürlich aber auch für extremen Druck, weil ich glaube nicht, dass hier die Riesen-Euphorie entsteht, wenn die Schweiz ihre ersten beiden Spiele gewinnt. Also das ist vorbei. Man ist mittlerweile gewohnt, dass die Schweiz durch die Vorrunde durchgaloppiert. Und die richtigen heißen Dinger, die kommen halt erst in der K.O.-Phase. Aber du hast natürlich trotzdem eine Chance, über die 7 Spiele hier, wovon die Schweiz wahrscheinlich die meisten gewinnen wird, wieder Euphorie zu entfachen. Aber nicht so im letzten Moment. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwie Partys auf der Straße sein werden, wenn die jetzt irgendwie 5-1 gegen Großbritannien gewinnen. Ne? Da sind die Ansprüche mittlerweile schon sehr, sehr gestiegen.
Es ist ein Druck da für die Schweizer, auf jeden Fall viele hohe Erwartungen. Was so ein bisschen diskutiert wird in der Schweiz, ist diese Mannschaft auch, also dass sie spielen kann, ist bekannt und das wissen alle. Ist die Defensiv auch stark genug gegen die richtig guten Gegner, also dann Viertelfinale oder eher Halbfinale, Finale. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie gehen die mit der Causa Patrick Fischer um? Das ist ihr Erfolgscoach und einfach einerseits so einfach ja so eine Vaterfigur, denke ich auch, da im Schweizer Eishockey für viele Spieler. Oder eine Kumpelfigur und trotzdem guter Trainer, dass der jetzt nicht mit dabei ist, weil er 2022 bei den Olympischen Spielen sein Impfzertifikat gefälscht hat und deswegen ja gefeuert wurde vom Verband. Jan Cardieu, der eh schon übernehmen sollte nach der Weltmeisterschaft, nach der Heim-WM, ist jetzt schon Trainer. Eigentlich sollte jetzt diese Heim-WM der krönende Abschluss werden für Patrick Fischer, dazu kommt es nicht.
Genau, und es ist ja nicht nur so, dass er weg ist und damit auch seine Ideen weg sind, sondern es gibt ja auch die ganz großen Diskussionen. Also das geht ja bis heute so. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob man das genau wie bei uns Rundfunkrat nennen kann, aber es gibt ja sogar große Debatten über Medienrecht. Hätte der Kollege vom Schweizer Fernsehen, der ja in einer Drehpause in einer Doku, also er hat eine Doku gedreht über Fischer mit Blick auf die Heim-WM, und in einer Drehpause hat Fischer dann ja ausgeplaudert, dass er sich dieses Impfzertifikat irgendwie online besorgt hat und dann damit nach Peking eingereist ist. Und jetzt wird also jetzt darüber diskutiert, hätte der Schweizer Journalist das machen dürfen oder war das irgendwie vertraulich? Also dieses Thema wird ja auf 17 Ebenen diskutiert. Und natürlich auch innerhalb der Mannschaft, ne? Roman Josi hat ja da so eine Art offenen Brief geschrieben und das klang ja dann so, als würde die ganze Mannschaft dahinter stehen. Hey, wir wollten unseren Trainer zurück. Aber dann gab es ja von anderen Spielern so auch sagen, nee, ich finde schon gut, dass der nicht da ist, weil das war einfach Betrug. Und der hat auch unsere ganze Olympiafahrt 2022 damit riskiert. Also ich glaube, die sind sich auch nicht alle so einig, wie die damit umgehen. Und das ist ja auch normal. Verschiedene Menschen haben verschiedene Meinungen bei bestimmten Themen. Und ich glaube, dass das schon vergessen sein kann, wenn diese Mannschaft von Anfang an funktioniert und das Publikum überzeugt und auch gute Spiele macht. Aber lass die doch mal ein, zwei schlechte Spiele haben. Und vielleicht trifft auch noch der Trainer da mal eine falsche Entscheidung. Sei es irgendwie, er stellt vielleicht eine falsche Reihe zusammen, er zieht den Torwart zu früh oder zu spät oder wechselt ihn, was auch immer ein Trainer halt so machen kann. Dann könnte die Diskussion natürlich weiter entstehen. Und es gibt ja sogar auch Diskussionen, ob Fischer nicht sogar im Hintergrund noch mitwerkelt, weil halt sein ehemaliger Co-Trainer da ist.
Der Schattentrainer, oder? Der Schattentrainer.
Schattentrainer mit dem Hosentelefon. Ne? Da gab es ja auch so Geschichten, ne? Dass er angeblich eine Standleitung hätte und dass der neue Trainer sich ständig mit Fischer unterhält und noch mit dem Austausch und so. Und wie nah ist Fischer noch dran? Oder sagt er jetzt während der WM, nee, ich habe da wirklich gar nichts mehr mit zu tun und ich bin rein Zuschauer. Also keine Ahnung, das sind alles so Themen, die gerade hier diskutiert werden in der Schweiz.
Super interessant, aber diese Mannschaft wird auch sehr, sehr viel Spaß machen. Gleich Auftaktspiel gegen die USA. am Freitagabend. Also gleich die Revanche für letztes Jahr, das WM-Finale. Und dann sind wir gleich beim vierten Gruppengegner. Boah, es geht so schnell beim vierten Gruppengegner ja dann schon von Deutschland. Das ist am Mittwochabend dann die USA, also in einer knappen Woche. Das heißt, der Titelverteidiger und aktuell auf allen Ebenen, alles gewonnen im Eishockey, egal ob du...
Ja, wir könnten aber kurz aufzählen. Männer WM, Frauen WM, Männer Para, Frauen Para, Männer Olympia, Frauen Olympia. Alle Titel, die es gibt, haben die USA in den letzten Jahren gewonnen. Und das Verrückte ist ja, wenn wir insgesamt die WM-Medaillen gucken, sind das gar nicht so viele. Die haben erst dreimal Gold gewonnen. Komplett. Dann 9-mal Silber, 9-mal Bronze, okay. Aber erst 3-mal Gold. Trotzdem muss man sagen, aktuell ist das sozusagen die erfolgreichste Eishockey-Nation der Welt. Weil sie ja, wie gesagt, Olympia-Gold geholt haben, WM-Gold geholt haben. Klar, 24 war dann im Viertelfinale schon Ende, aber trotzdem okay. Nur der Kader, der jetzt da ist, der überzeugt mich ehrlich gesagt nicht.
Das ist die große Frage. Also es ist einfach nur ein großer Name mit dabei, Matthew Tkachuk. Das ist auch der einzige, der eben auch bei Olympia mit dabei war. Ansonsten sind das viele Spieler, die jetzt so nicht so viele, Achtung, Meriten haben in der NHL, also im Profi-Eishockey. Aber ich finde, andersrum gedreht, und ich bin ein gnadenloser Optimist, das weißt du ja.
Natürlich.
Sind das Spieler, die einfach zeigen, dass dieses US National Team Development Program in den letzten Jahren wirklich extreme Früchte trägt. Die sind jetzt noch keine NHL-Topspieler. Die spielen vor allem in der AHL oder am College. Und Isaac Howard, und Max Plant, und James Higgins, und Ryan Leonard. Justin Faulk ist so der, neben Matthew Tkachuk, der größte Name, auch der Kapitän dieser Mannschaft, der ja schon wirklich über 1000 NHL-Spiele gemacht hat, aber jetzt bei der Best-on-Best-Mannschaft natürlich auch nicht mit dabei wäre und nicht mal im erweiterten Kreis wäre. Andererseits hat diese Mannschaft, haben wir glaube ich im Testspiel gegen Deutschland auch schon gesehen, Spielwitz, Kreativität, Tempo, und die Frage ist, macht uns dann Spaß und es ist trotzdem vielleicht im Viertelfinale oder Halbfinale vorbei und wir sagen, ja okay, die haben trotzdem gut Eishockey gespielt, oder erwarten wir jetzt einfach von der USA, wenn die jetzt schon die großen Titel geholt haben, okay, die müssen auch jedes Mal wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft da schicken, die zum Beispiel Kanada matchen kann, die deutlich mehr gute NHLer oder jahrelange NHLer mit dabei haben.
Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass nicht mehr gute Spieler dabei sind. Also erstens habe ich gedacht, dass der eine oder andere vielleicht Bock auf einen Triple Gold Club hat. Ne, wenn man jetzt schon Olympia gewonnen hat und vielleicht in den nächsten Jahren Stanley Cup gewinnen kann oder ihn schon gewonnen hat, dann dachte ich mir, komm, da fährt man hier zur WM. Zürich ist doch nicht der schlimmste Ort der Welt. Ne, da kann man schön mal sich 3 schöne Wochen machen und vielleicht nochmal dann da noch einen Titel holen. Mich wundert es aber auch, dass so Leute, die es eben nicht in den Olympiakader geschafft hatten, jetzt nicht dabei sind. Weil ich mir auch denke, naja, so mit Blick auf den nächsten World Cup und die nächsten Olympischen Spiele, wäre es ja nicht schlecht, da sich mehr ins Gespräch zu bringen. Also das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich dachte, die Amerikaner kommen jetzt häufiger mal mit einer erfahrenen Mannschaft. Allerdings haben sie natürlich auch so einen Pool an guten Leuten, gerade im College, wo es ja immer besser wird, dass sich da auch genug gute Leute finden. Und dieses Team wird auch relativ sicher ins Viertelfinale einziehen. Trotzdem für mich dieses Jahr kein absoluter Favorit auf die Goldmedaille. Aber wer weiß, vielleicht schaffen sie uns zu lügen.
Ja, kurze Quizfrage an alle Hörerinnen und Hörer. Wie viele Amerikaner gibt es denn im Triple Gold Club? Keinen einzigen bis jetzt. Tkachuk ist der Einzige, der jetzt in den Triple Gold Club kommen könnte, als eben Stanley Cup-Sieger, Olympiasieger und Weltmeister. Logisch, weil die USA eben ja zuletzt dann 1980 eben einen Titel geholt hat und weil zwischenzeitlich ja auch Weltmeisterschaft und Olympiasieg das gleiche war. Insofern brauchst du ja die 3 Titel da für den Triple Gold Club. Und Matthew Tkachuk hat als Einziger die Möglichkeit. Also mal schauen, was diese Truppe uns zeigt. Ich glaube, dass es trotzdem eine Mannschaft ist, die diese Gruppe sogar gewinnen kann. Oder auf jeden Fall, wie du sagst, ein klarer Kandidat aufs Viertelfinale mindestens.
Ja, die, natürlich den Riesenvorteil, überhaupt keinen Druck zu haben. Ne? Also selbst wenn die früh ausscheiden, wird in Amerika kaum einen interessieren. Ne? Die sind ja für Sieger. Auch die letzte WM hat ja, glaube ich, bis zu Tage Thompsons Schuss da in der Verlängerung niemand interessiert. Auf einmal, hey, wir sind Weltmeister. Ja. Aber bis dahin so, ja, okay, da wird gerade irgendein Turnier in Europa gespielt, keine Ahnung. Ne? Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Die haben hier so gut wie keine Fans außerhalb der Familie da. Es gibt fast gar keine Reporter oder sowas. Klar, altes Spiel, NHL ist wichtiger, ist ja auch richtig so, aber das spielt ja so gar keine Rolle. Ne? Deswegen, die können sich eigentlich hier eine gute Zeit machen. Mal sehen, wie lange die Zeit dann auch dauert.
Finnland zum Auftakt für Deutschland, dann die Letten, dann die Schweizer, dann die USA und dann wird es ein wenig entspannter, Bernd, mit dem nächsten Gruppengegner Ungarn.
Genau, Ungarn ist natürlich ein Team, was dieses Jahr wieder nur gegen den Abstieg spielt. Können wir kurz die WM-Medaillenbilanz gucken? 0-0-0, Olympia nicht dabei. 2-25 mit 3 Punkten gerade mal drin geblieben. Hauchdünn, das lag nur daran, dass die Ungarn 4-2 gegen Kasachstan das direkte Duell gewonnen haben. Aber es gab auch mal ein paar richtige Klatschen. Insgesamt waren es 39 Gegentore in den 7 Spielen. 2-24 war es dann der Aufstieg. Erster in der BWM. Wobei man sagen muss, von den 5 Spielen gab es nur 3 glatte Siege. Trotzdem muss man sagen, auch wenn das natürlich letztes Jahr knapp war mit dem Klassenerhalt, war das ein Riesenerfolg für die Ungarn. Ne? Weil wenn man sich die Vorschauen auf der IIHF-Homepage anguckt, da steht, dass die Ungarn damit zum ersten Mal seit 1930, also fast 100 Jahre her, den direkten Wiederabstieg verhindert haben. Jedes Mal danach, wenn Ungarn zur AWM aufgestiegen war, sind sie direkt wieder abgestiegen. Und das kann natürlich auch dieses Jahr passieren. Wie gesagt, es geht einfach um den Klassenerhalt. Und wenn man sich die Mannschaft anguckt, das ist eine ziemlich wilde Mischung, ne? Mit Spielern aus mehr als 10 verschiedenen Ligen. Klar gibt es da viele, die in der Heimat spielen. Also na klar, die ja dann in der österreichischen Liga dann mitspielen. Aber es gibt sogar Talente aus Finnland, es gibt welche, die spielen in den USA, es gibt sogar Leute, die spielen in der rumänischen Liga. Also das ist echt, echt ganz wildes Team Ungarn.
Ja, aber es ist halt eine Mannschaft, die gegen die Großen wahrscheinlich chancenlos sein wird, wo man auch von Deutschland eigentlich einen deutlichen Sieg erwartet und die ja eigentlich ein Finale dann um den Klassenerhalt haben, oder? Gegen Großbritannien.
Ja, ich habe gehofft, dass du jetzt mal ein paar Namen aussprichst. Also ich habe sie ja in unser Dokument geschrieben, aber kannst du sie aussprechen? Es gibt ja dieses eine Top-Talent, was letztes Jahr 16 war, dieses Jahr 17, spielt in Finnland. Ich versuche es jetzt einfach mal. Domon Sogoc, wird das auch gesprochen?
Ich würde sagen Songots, weil SZ ist, also ich weiß noch, weißt du noch, Szabolcs Szusti und
ja, und Szoboszlai,
gibt's Imre,
ja
auch, ja. Imre Sabic, genau, SZ wird wie ein scharfes S sozusagen oder ein stimmhaftes, okay, S ausgesprochen. Also müsste es Domon Sogoc sein.
Okay, auf jeden Fall, der Kollege ist 17 Jahre alt, hat wie gesagt letztes Jahr schon sein WM-Debüt gegeben und der soll ja so das größte Talent seit Jahrzehnten im ungarischen Eishockey sein. Und dann gibt's aber noch ein paar Leute, die halt in anderen ordentlichen Ligen spielen. So ein Vilmos Gallo hat immerhin 13 Tore, 25 Vorlagen in Finnland dieses Jahr gemacht. Christoph Papp hat 20 Tore, 26 Vorlagen in der ECHL. Da gibt es natürlich so alte Fahrensmänner wie Janosch Hari, den ich immer DG-Legende bezeichnen muss, weil er immer verpflichtet wurde und von Christoph Kreuzer noch vor dem ersten Spieltag wieder rausgeschmissen wurde. Also da gibt es schon so ein paar Leute, die über Jahre jetzt diese Mannschaft geprägt haben und halt hin und wieder ein paar, die jetzt auch mal in vernünftigen Ligen mal ein Tor schießen und halt den 17-Jährigen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig. Das Spiel gegen Großbritannien wird das Entscheidende. Gewinnst du das, bleibst du drin, verlierst du das, gehst du wahrscheinlich wieder runter.
Balázs Batalis ist einer der Co-Trainer. Gab es nicht mal einen István Batalis? Genau, das ist der Bruder, der in der DL gespielt hat. War nicht in Schwenningen? Es gab schon mal so ein paar Ungarn in der DL. István Batalis mittlerweile fair war. Und jetzt muss ich nochmal nachschauen, weil ich bin gerade bei Elite Prospects. Genau, 3 Jahre bei den Schwenninger Wild Wings. Also es gibt dann schon immer so ein paar, paar Parallelen. Aber ich muss gerade sagen, auch bei den kleineren Teams, klar, fürs Kommentieren dann voll rein in die Vorbereitung, aber ich kann die natürlich ganz, ganz schwer greifen. Umso schöner ist es dann, wenn dann einer von den Spielern einfach mal richtig abgeht und wie zum Beispiel Liam Kirk vor ein paar Jahren dann mal WM-Torschützenkönig oder irgendwie was wird.
Genau. So, jetzt ein Witz für alle Historiker und Historikerinnen unter euch, von Ungarn nach Österreich. Das ist dann der nächste Gegner der deutschen Mannschaft.
Ich könnte Österreich-Ungarn machen in der Reihenfolge.
Ich weiß, aber es ist halt der Spielplan. Also, da muss jetzt mit der IHF reden, dass sie unsere historischen Gags hier versemmelt. Also, WM-Medaillen gab es 2 immerhin. Das waren beides Bronze, sind aber Jahrzehnte her bei Olympia nicht dabei. WM letztes Jahr Viertelfinale erreicht. Erst zum 2. Mal überhaupt, seitdem es die K.O.-Phase gibt, also seit es bei der WM dann auch wirklich K.O.-Phasen gibt, hat Österreich das Viertelfinale erreicht. War natürlich ein Riesenerfolg. Dort allerdings gab es ein klares 0-6 gegen die Schweiz. Das war natürlich nicht so doll, aber trotzdem gut. Und 24, auf die Turnier gucken wir auch immer nach der Vorrunde raus. Da waren sie ja richtig stark zwischenzeitlich, hatten da gegen Kanada dieses 1-5 aufgeholt, haben dann sogar die Finnen geschlagen, aber am Ende dann vergeigt und sind dann raus in der Vorrunde. Trotzdem finde ich es ist eine eigentlich ganz gute Entwicklung, die das österreichische Eishockey in den letzten Jahren genommen hat, oder?
Finde ich auch. Also wir haben die echt Spaß gemacht vor 2 Jahren mit diesem Comeback-Sieg gegen die Kanadier, dann letztes Jahr eben ins Viertelfinale eingezogen und bitter, dass natürlich die starken NHLer nicht mit dabei sind, also Marco Kasper, Marco Rossi, auch Rheinbacher, wenn die mal zusammen auch bei einem Turnier mit dabei wären, ist, glaube ich, für Österreich mittlerweile ein guter Viertelfinalkandidat und wäre auch eine Mannschaft, die sich rantasten würde auf Augenhöhe mit Deutschland, würde ich tatsächlich sagen. So sehe ich da Deutschland schon noch weiter vorne, aber muss dann auch sagen, dass die recht eingespielt sind auch, sich teilweise auch im Verein kennen, also viele spielen ja bei den großen Clubs in Österreich, Salzburg, Klagenfurt, Graz ist jetzt Meister geworden und trotzdem ist es auch so, dass da so ein bisschen jetzt ein paar, ja, gerade jetzt so im Herbst ihrer Karriere sind, sagen wir es mal so. Es gibt ein paar richtig coole junge Spieler, allen voran Leon Kolarik, gebürtiger Wiener, der in der OHL jetzt richtig gut gescored hat bei den Peterborough Petes. 41 Punkte in 63 Spielen und damit jetzt, also ligenübergreifend bester Scorer bei den Österreichern in diesem WM-Kader. Aber eben halt auch Spieler, Peter Schneider 35, Clemens Unterweger 34, Goalies, Kicker, Tolvanen, über 30, Raffel gar nicht mit dabei dieses Jahr. Mal schauen, wie sich das Eishockey da weiterentwickelt und sich die Nationalmannschaft weiterentwickelt. Gerade jetzt eben, wo Österreich mal ins Viertelfinale gekommen sind, dass dann eben da auch weiterhin Topspieler, jetzt mal die 30, teilweise die 35 schon überschritten haben. Bisschen schade, finde ich, aber es kommen halt eben neue nach und ich finde auch so dieser Mittelbau ist auch ganz gut in dieser Mannschaft.
Ja, wobei ich dir schon widersprechen muss, die sind mit Deutschland nicht ansatzweise auf Augenhöhe, finde ich. Also wenn beide ihre Top-Mannschaften hinstellen, ist Deutschland
jetzt,
drei Klassen besser.
Ich sage, wenn jetzt, Moment. Ich sage, wenn Deutschland mit der Mannschaft spielt, wie bei dieser Weltmeisterschaft und wenn Österreich, Kasper, Rossi und Rheinbacher dabei hat.
Ja gut, die einen haben alles dabei, die anderen nicht.
Aber gesagt, wenn die drei noch dabei wären bei Österreich, also du musst schon zuhören, was ich sage, dann würden sie sich rantasten an Augenhöhe mit Deutschland. Ja, also natürlich, okay. Wenn alle mit dabei sind, brauchen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, eine top aufgestellte österreichische Mannschaft könnte dieser deutschen Mannschaft, die jetzt bei dieser Weltmeisterschaft dabei ist, gefährlich werden. So.
Okay, ja, in einzelnen Spielen sowieso. Aber grundsätzlich ist da noch ein großer Schritt zwischen, finde ich. Aber es gibt eine gute Entwicklung. Ne? Du hast Rossi, Kasper und Rheinbacher angesprochen. Ne? Also da wird sich was entwickeln. Kolarik hast du angesprochen. Da gibt es noch einen Gregor Bieber, der ist 19 Jahre alt und spielt schon in der ersten schwedischen Liga. Also da kommt gut was nach in den nächsten Jahren. Ich meine, muss natürlich auch irgendwann, wenn da irgendwie diese Red Bull in großen Anführungszeichen Akademie da ist. Dafür kommt mir ehrlich gesagt auch zu wenig rüber, weil so ein Rossi, Kasper und Rheinbacher waren ja da gar nicht. Also ich finde, da könnte sogar ein bisschen mehr kommen, weil diese Akademie ist jetzt auch nicht letzte Woche gegründet worden. Aber du hast natürlich auch Leute noch, die schon ein bisschen älter sind, die in der Schweiz sind. So ein Dominik Zwerger in Ambri, so Vinzenz Rohrer in Zürich, so ein Bernd Wolf in Kloten. Also da sind durchaus Leute, die wissen, wie man Eishockey spielt. Und dann hast du aus der heimischen Liga Schwinger, Huber, jeweils 18 Tore gemacht. Die Teute hast du schon angesprochen. Also das ist eine Mannschaft, die legitime Ansprüche aufs Viertelfinale hat. Ob es klappt, abwarten. Muss natürlich die direkten Duelle gegen Lettland und Deutschland gewinnen. Gegen Deutschland sehe ich es halt trotzdem noch im Nachteil. Aber das ist keine Mannschaft, die du im Vorbeigehen schlägst. Ne? Das ist auch eins der entscheidenden Spiele für die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier.
Jo, und interessant im österreichischen Kader auch noch Lukas Thaler, den werden wir nächstes Jahr in der DL sehen. Da hat München den Coup geschafft und den aus Salzburg gelotst. Also Lukas Thaler, 24 Jahre alt.
Krass.
Der spielt
aber München wird aber auch gescoutet, bis der Arzt kommt, ne? Respekt.
Ansonsten Raffel, wie angesprochen, nicht mit dabei. Der ist zum zweiten Mal Vater geworden und deswegen abgesagt, aber Zwerge haben wir noch mit dabei bei Ambri, Vinzenz Rohrer, Zürich und jetzt auch Laval Rocket, sogar Playoffs gespielt in der AHL. Bernd Wolf, Kloten aus der Schweizer Liga, also
habe ich gerade schon aufgezählt.
Okay, ja, gut. Da habe ich jetzt kurz,
musste
kurz
schauen. Zugehört,
ich musste kurz schauen, was mit Raffel ist, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob der verletzt ist, aber genau, er ist Vater geworden, also ein schöner Anlass, warum er nicht mit dabei ist.
Okay. So, letzter Spieltag, Großbritannien. Und auch da gucken wir erstmal auf die Historie. Und jetzt schnallt euch an. Einmal Weltmeister, zweimal Silber, zweimal Bronze. Und jetzt denkt ihr euch, was? Großbritannien? Reden wir über Eishockey? Ja, war alles vor dem Zweiten Weltkrieg, keine Sorge.
Da könnt ihr auch bei Pubquizzes glänzen. Vielleicht gibt es ja auch mal eins von Bissl Hockey. Aber das ist, wenn die Frage nach den Weltmeistern kommt im Eishockey, immer die Mannschaft, die man vergisst, Großbritannien.
Sogar Olympiasieger 1936.
Ja, weil damals ne, ja noch WM, Olympia zusammen.
Genau, da war es ja noch zusammen. Und das lag natürlich auch daran, dass dieses Team damals vor allen Dingen aus Exilkanadiern bestand. Aber ich finde auch, wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, ist das gar nicht so schlecht. Also klar, 24 abgestiegen, 25 wieder aufgestiegen. Zugegeben nur mit 2 glatten Siegen nach 60 Minuten, aber trotzdem immerhin aufgestiegen. Und grundsätzlich ist das gerade so eine Mannschaft, die zwischen den Welten ist. Ne? Ist wie so eine Fahrstuhlmannschaft. Wobei man sagen muss, seit 2019 ist es zum 5. Mal so, dass Großbritannien bei der AWM ist. Klar, man muss natürlich 2 Sachen in Klammern sehen. Während Corona gab es einmal keinen Abstieg, deswegen sind sie drin geblieben. Und natürlich, wenn Belarus und Russland irgendwann wieder mitspielen dürfen, dann ist Großbritannien natürlich einer der Kandidaten, die dann da wieder rausfallen würden oben und vielleicht nicht jedes Jahr dabei sind oder zumindest nicht jedes Jahr auch als Top-Team bei der BWM dabei sind. Aber ich finde trotzdem, die Entwicklung im britischen Eishockey ist gar nicht so verkehrt. Und wir können natürlich vor allen Dingen auf Liam Kerr gucken. Da haben sie wirklich einen absoluten Topmann da, der wahrscheinlich bei fast jeder Mannschaft im Kader wäre.
Ja, der würde dann, glaube ich, bei dieser Weltmeisterschaft in den meisten Mannschaften auch Top 6 spielen. Ne? Also ja. Genau, also insofern ist halt das Ding immer logisch. Wir haben ja auch in der DL gesehen, dass es durchaus auch Verteidiger gibt, die bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei sind, die im 1 gegen 1 gegen Liam Kerr Probleme kriegen, wegen dessen Tempo. Ja, der hat einen guten Schuss, aber er ist halt einfach... Also ich glaube, im Eishockey kannst du nicht komplett die 60 Minuten durchspielen, oder? Wie ist das?
Nee, ich glaube, es ist nicht erlaubt.
Ja, es erlaubt wäre es, aber ich glaube, es ist so nicht möglich, auch nicht für Liam Kerr.
Also doch, Teuter, die können
stimmt,
das.
Ja, ja, die dürfen. Ja, aber auch die meistens nicht.
Wir kennen uns richtig aus, hört er hier, ne? Vielen Dank, dass du uns unterstützt. Genau. Wir haben ein richtiges Fachpersonal hier im Mikro.
Wir müssen jetzt am Schluss jetzt einfach auch mal zeigen, dass wir uns auskennen und wissen, dass die Feldspieler nicht durchspielen beim Eishockey. Ja. Es ist eine erfahrene Mannschaft, 12 Spieler über 30, kann man natürlich auch sagen, ja, alt, mal schauen, ob sie dann langsam oder schnell spielen.
Ist halt die Frage der Auswahl, ne?
Genau, ja, Großteil in der heimischen Liga, einzelne in der DEL eben, William Kirk, Ice Hockey League, ECHL, BCHL, also der, was ist die kanadische?
British Columbia genau, Hockey League, ne? Ja. Das ist ja auch eine Juniorenliga, ne? Also.
Ja, und dann ist die Frage, gewinnen sie das entscheidende Spiel gegen Ungarn oder nicht, würde ich sagen. Und können sie vielleicht einer anderen Mannschaft so ein bisschen überraschend wehtun, wie zum Beispiel Österreich, ja, Lettland, Deutschland, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Das entscheidende Spiel wird das gegen Ungarn sein. Da hast du natürlich, dann hoffst du auf Liam Kirk, dass der irgendwie 3 Tore schießt. Ne? Bitter ist natürlich, dass Ben O'Connor ausfällt, sehr erfahrener Verteidiger, 37 Jahre alt, der seit Jahren bei den Weltmeisterschaften dabei ist. Der wird dir schon fehlen. Aber ja, das eine Spiel gegen Ungarn. Wenn sie das gewinnen, bleiben sie drin. Das ist die Sache.
So ist es. Das ist unsere Vorschau auf Gruppe A, auf die deutsche Gruppe und auf die Gruppe mit dem Gastgeber, mit der Schweiz und auf die Gruppe mit dem Titelverteidiger und amtierenden Olympiasieger der USA. Wir sind sehr gespannt, wie sich dann auch diese Gruppe entwickelt. Wir werden natürlich dann über das Deutschlandspiel am Samstag gleich sprechen. Ihr kriegt auch unsere 3 Gedanken zum Deutschlandspiel, wenn ihr diesen Podcast, dieses Projekt supportet.
Vielleicht sogar noch direkt heute Abend. Müssen wir mal gucken, wie es so sich zeitlich ausgeht. Aber könnte sogar sein, weil das deutsche Spiel ja schon um 16.20 Uhr ist, dass wir das sogar noch heute direkt nach dem Spiel schaffen, das zu schreiben.
Genau, und nochmal zur Vorgehensweise, also über startnext.com/WM-2026 könnt ihr supporten. Wenn ihr das tut, hinterlegt ihr da eine E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse kommt dann jeden Tag einfach Werbung von uns. Ja, also nur Werbung die ganze Zeit.
Spammen euch richtig
Nein,
zu.
Wie alle wissen, die schon mal dabei waren, da kommt nichts, außer ein Hinweis auf das nächste Crowdfunding vielleicht einmal und eben der Link zu den 3 Gedanken zum Deutschlandspiel, weil die wirklich exklusiv für alle sind, die bei Startnext mit mindestens 5 Euro supporten. Vielen Dank an alle, die da schon mit dabei sind, die schon unterstützt haben und ja, weiterhin fleißig supporten, damit wir auch weiter Gas geben können.
So ist das. Vielen Dank dafür.
Und dann freuen wir uns auf ein tolles Turnier und ich glaube, da können wir dann auch nochmal Christian Künast ein bisschen menscheln lassen, oder? Das können wir, glaube ich, machen.
Machen wir. Gehen wir schön harmonisch hier raus.
Genau.
Ich glaube, dass es eine sehr, sehr tolle WM wird. Weil es in der Schweiz ist. Weil Schweiz ist ja, ich glaube, nehmt es ja auch schon mal Eishockey verrückt. Also da, wenn man Fernseher abends einschaut, das geht ums Eishockey. Das ist für mich Mannschaftssportart Nummer 1 und das merkt man. Und die Schweizer haben Großes vor. Auch das wird zu einem guten Turnier beitragen. Und wenn man dann eine Mannschaft anschaut wie Kanada, Finnland, Schweden, also es wird, ich habe schon andere Jahre gesehen, wo Olympia, wo andere Mannschaften waren. Also ich gehe davon aus, dass es ein sehr, sehr schönes Eishockey-Turnier wird und wir freuen uns drauf.
Wir auch. Und deswegen berichten wir auch so umfangreich über diese Eishockey-Weltmeisterschaft. Viel Spaß heute beim Deutschlandspiel an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer. Auch viel Spaß bei Schweiz gegen USA nachher.
Ich habe ein Auge natürlich auf das andere Spiel und bei Sport Europe haben wir auch immer die Möglichkeit, wenn in der anderen Halle ein Tor fällt, das einzublenden und rüberzuschalten.
Also Wahnsinn. Im Notfall machst du einfach eine Konferenz alleine. Das ist auch schön.
Ja, genau. Nee, aber also es gibt ja auch alle Spiele bei Sport Europe TV. Viele mit deutschem Kommentar. Wie gesagt, ich mache heute dann parallel zum Deutschlandspiel das Auftaktspiel von Kanada gegen Schweden und am Abend die Konferenz USA, Schweiz und Tschechien, Dänemark. Also wir sehen beide recht viele Mannschaften live und können uns dann danach austauschen. Bis danke dann fürs Unterstützen. Nochmal startnext.com/WM-2026 und viel Spaß beim WM-Auftakt.
Grüße aus Zürich. Tschö.
Es war alles in Ordnung. Ich finde nur, du solltest so ein bisschen, also ein paar schweizerdeutsche Begriffe, ja, könntest du also zur Verabschiedung irgendwie, ich weiß nicht, was die dann sagen.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Mach's gut oder so. Oder?
Ohne Scheiß, du kannst das ein bisschen, hinter, weil du ja aus so altersweise aus den Alpen kommst, ne, so aus meiner Sicht, ne. Aber ich finde, es gibt nichts Peinlicheres, als wenn jemand einen Akzent nachmacht und es nicht kann. Ja, und ich kann diesen Akzent. Und ja, ich finde es extremst peinlich. Vor allem für die Leute, die ihn dann können und hören. Da riecht eine Hassgänsehaut, ehrlich gesagt.
Tatsächlich denke ich mir, es gibt so einen Akzent-Dialekt-Imitator. Auf Instagram habe ich den, glaube ich, gesehen. Und ich denke mir immer, boah, geil, so das Schwäbische und dann irgendwie.
Ja,
das
weil
Sächsische.
Du nicht daherkommst.
Na genau, das Sächsische und so und dann das Rheinische. Das hört sich für mich alles so richtig an. Und dann redet der Bayerisch und ich denke mir, nein, nein. Es stimmt, es geht einfach nicht.
Und das Schlimmste in dem Zusammenhang ist, Amerikaner, die versuchen, einen deutschen Akzent nachzumachen. Das klingt immer völlig strange.
Ja, das klingt immer sehr militärisch, glaube ich.
Ja, genau.
Aber ein Wort habe ich noch für dich zum Üben, jetzt zum Abschluss des Podcasts, wirklich. Und das heißt Küchenkasten, der steht nämlich gerade hinter dir und das ist das Huchirästli.
Hast du das gerade gelesen oder was?
Nein, Huchirästli. Huchirästli. Das ist praktisch das schweizerische Ohrkatzelschwarf.
Ohrkatzelschwarf ist ja der. Bevor ich hier gleich des Landes verwiesen werde, beenden wir den Podcast jetzt.